Die Regulatorik spielt natürlich zurzeit gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir in der EU gerade da mit anfangen, in unser gesamtes Berichtswesen Nachhaltigkeit zu integrieren.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des TwinSide Podcast. Bei mir heute zu Gast ist Patricia Moog. Patricia ist Ingenieurin, Autorin sowie Mitbegründerin und Geschäftsführerin von 4L Impact Strategies aus Karlsruhe. 4L Impact Strategies ist eine junge Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt auf nachhaltiger Unternehmensstrategie und begleitet Unternehmen auf ihrem Weg durch die Regulatorik bis hin zu nachhaltigem Wirtschaften. Patricia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hallo Ingo, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und mit dir über Nachhaltigkeit zu sprechen.
Patricia, du bist Expertin für Sustainable Strategies. Was genau bedeutet das oder mit welchen Problemen kommen typischerweise Kunden zu euch?
Das sind zwei sehr, sehr spannende Fragen. Also Sustainable Strategies bedeutet in erster Linie, dass ich mich um alles drehe oder mit allem beschäftige, was eben mit strategischer Nachhaltigkeit zu tun hat. Nachhaltigkeit wird, glaube ich, oder wurde auch in der Vergangenheit häufig unter einem sehr operationellen und sehr technischen oder funktionellen Fokus angegangen. Und der strategische Aspekt, der kam aus meiner Perspektive immer sehr zu kurz. Und deswegen widme ich mich eigentlich jetzt mit meiner gesamten Berufstätigkeit dem Thema strategische Nachhaltigkeit und Strategie im Unternehmen. Und häufig kommen unsere Kunden dann eigentlich mit dem Thema zu uns, entweder im Moment Nachhaltigkeit, wir müssen da mal was machen, Punkt. Oder unter dem Aspekt, oder kommt jetzt gerade viel Regulatorik auf uns zu, wie gehen wir das am besten an und was machen wir konkret?
Du bist eigentlich von Haus aus Chemieingenieurin. Das ist jetzt ja nicht sofort die erste Assoziation. Wie bist du von dort zur Nachhaltigkeit gekommen?
Genau, also Nachhaltigkeit und Umweltschutz vor allem hat in meiner Kindheit schon eine extrem wichtige Rolle gespielt. Wir hatten ganz früh eine Solarthermie auf dem Dach, dann natürlich ein paar Jahre später auch PV auf dem Dach. Und ich bin mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit eigentlich groß geworden. Hab dann in meinem Studium Chemieingenieurwesen eigentlich gelernt, wie kann man Anlagen bauen oder beziehungsweise wie kann man Produkte herstellen, wie kann man dann die zugehörigen Anlagen bauen. Und natürlich ging es auch in meinem Studium viel um Energieeffizienz, um Ressourceneffizienz. Das sind einfach auch Themen, die originär in der Chemieindustrie einfach einen extrem hohen Stellenwert natürlich haben. Und man will ja auch eben nichts produzieren eigentlich, was am Kunden vorbeigeht oder was eben unnötig ist. Und deswegen habe ich mich da auch ein Stück weit auch eben zu Hause gefühlt. Und dann in meiner Tätigkeit habe ich einfach stark gemerkt, mir fehlt eben dieser strategische Bezug. Und auf der Anlage habe ich ganz besonders eben gemerkt, im Engineering dann hat man sich sehr mit der Anlage beschäftigt, aber weniger mit dem, was wird eigentlich in der Anlage produziert und was kommt am Ende für ein Produkt raus und welchen Impact oder welche Auswirkung hat dann dieses Produkt. Und das hat mir in meiner täglichen Arbeit einfach sehr gefehlt, weswegen ich mich dann ja mit vielen Weiterbildungen einfach anders orientiert habe. Ich habe viel in Organisationsentwicklung reingeschaut, habe systemisches Coaching gelernt. Ich habe generell eben Systemik und die Herangehensweise, die Denkschule gelernt, auch ein bisschen gewaltfreie Kommunikation, viele Innovationsmethoden gelernt und auch natürlich eben Strategie. Dann nochmal zusätzlich Nachhaltigkeit, SDGs vor allem und habe mich dann eben erstmal selbstständig gemacht mit meiner Einzelselbstständigkeit und habe dann jetzt vor 2 Jahren 4L Impact Strategies mit meiner lieben Mitgründerin Alice Knotz gegründet, um einfach dem Ganzen ein tragfähigeres Gewand zu geben. Und genau, wir sind heute ein kleines Team von circa 10-12 Leuten und sind genau im Bereich eben strategischer Nachhaltigkeit unterwegs. Und das ist genau das, was auch meinem Herzen sehr entspricht und auch eben meinem Lebensthema sozusagen, genau.
Das heißt, da steckt auch eine gehörige Portion Idealismus hinten drin.
Genau, und ganz viel Identität von mir, ja, exakt, ja.
Und wie verändert sich dieser Idealismus, wenn du jetzt sozusagen mit der harten, kalten Realität konfrontiert wirst?
Ja, der Idealismus, der steckt, glaube ich, auch in unserem ganzen Team drin. Und den leben wir natürlich privat aus, soweit es geht. Und wir haben natürlich alle, Nachhaltigkeit ist ein Weg, es ist generell ein Veränderungsprozess und auch ja ein nach oben offenes System. Das heißt, man kann ja immer noch nachhaltiger sein und noch nachhaltiger. Und ich glaube, da muss einfach auch jeder so im Privaten jetzt eben seinen Weg, glaube ich, einfach finden und das einfach ausprobieren, was passt zu einem. Und im Unternehmen natürlich müssen wir Kompromisse angehen. Das ist eigentlich so ein gutes Prinzip auch im guten Management oder auch eben in der strategischen Ausrichtung oder in der Strategiearbeit. Erstmal sozusagen auf die Ideallösung versuchen hinzuarbeiten. Die Kompromisse kommen schon noch früh genug. Und ja, wir müssen alle eben Kompromisse eingehen, weil es zum Beispiel eben ressourcentechnisch einfach eben nicht mehr geht, weil zeitliche Engpässe einfach existieren im Unternehmen. Es gibt andere äußere Bedingungen, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Und da kommen dann die Kompromisse und das kleine Zurückschrauben sozusagen früh genug. Aber ich denke, es ist immer ein sehr, sehr guter Weg und sehr zielorientiert, erstmal mit dem Idealzustand zu planen und auf den hinzuarbeiten.
Das heißt, man soll das sicherstellen, dass man diesen Idealismus nie verliert, weil sonst kann man eigentlich die ganze Veränderung ja auch nicht anstoßen. Insbesondere, wenn es um so tiefgreifende Veränderungsprozesse ja auch geht. Wenn die Lösung im Status quo läge, hätte man sie sicherlich gefunden.
Ja, exakt. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne an der Arbeit mit Nachhaltigkeit. Ich glaube, es gibt, jeder von uns kann sich mit den Themen verbinden, die zum Beispiel in den SDGs eben plakatiert werden. Jeder kann sich, glaube ich, sehr gut damit verbinden, dass wir alle gerne weniger Hunger auf dieser Welt hätten, dass wir gerne mehr soziale Gerechtigkeit hätten, mehr Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern. Ich glaube, das sind alles eben Punkte, jetzt viel aus der sozialen Nachhaltigkeit angesprochen, aber auch in der Ökologie. Ich glaube, wir möchten alle irgendwo die Umwelt erhalten.
Ist das letztlich vielleicht sogar ein Erfolgsfaktor, also dass man diese Zugangsschwelle damit so niedrig legt? Denn letztlich wird sich ja tendenziell niemand auf die Position stellen und beispielsweise sagen, eine intakte Umwelt ist mir nicht wichtig.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also wir haben bis jetzt einfach in jedem Workshop oder in jedem Projekt, was wir mit unseren Kunden machen, haben wir natürlich einfach eine Spannbreite von Menschen, die da ganz viel Lust drauf haben, die irgendwo sagen, oh Gott, endlich beschäftigen wir uns jetzt mit diesem wichtigen Thema und ich kann hier auch einfach viel Sinn dann wieder in meiner Arbeit finden oder noch mehr Sinn in meiner Arbeit finden. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Unternehmen oder Mitarbeitende oder Menschen im Unternehmen, die dann sagen, oh, da kann ich mich jetzt nicht so ganz 100% mit identifizieren, was betrifft es uns als Unternehmen. Aber wenn wir dann eben gerade auf die Punkte, die ich angesprochen habe, eben schauen, da sind sie natürlich dann eben doch wieder dabei. Weil genauso wie du gesagt hast, eigentlich sagt ja niemand, oh, ich finde es gut, wenn alle unsere Bäume jetzt gerade irgendwie sterben, weil der Borkenkäfer überall rankommt sozusagen und wir dann einfach kahle Hügel haben. Das findet, glaube ich, niemand gut und auch schön. Und deswegen können sich da ganz viele Menschen im Unternehmen direkt dahinter versammeln und wir können uns auch emotional mit dem Thema einfach viel mehr verbinden, ja.
Das heißt, man macht ein Spannungsfeld auf zwischen dem Hier und Jetzt und dem, was man tut und einem Zielbild, das man dann erreichen möchte und stellt sich die Frage, wie man eben diese beiden Enden letztlich miteinander verbinden kann. Du hast eingangs gesagt, die Kunden kommen immer mal wieder zu euch aufgrund der an sie gestellten Anforderungen seitens Regulatorik. Welche Rolle spielt diese Regulatorik für diese ganze Transformation in Richtung Nachhaltigkeit?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, im Moment verrutscht auch so ein bisschen der Diskurs hinzu, dass es die einzige Aufgabe in der Nachhaltigkeit ist, es jetzt eben die Regulatorik zu erfüllen und das ist es halt eben originär eben nicht. Also genauso wie du ja auch sagst, es ist einfach eine wichtige Aufgabe, die man machen muss, ein Teil davon, aber es ist eben auch ein Teil nur des Ergebnisses, was man dann am Ende von einem Jahr oder am Ende von einem Projektzyklus sozusagen dann wirklich in der Hand hat. Die Regulatorik spielt natürlich zurzeit gerade eine sehr, sehr wichtige Rolle, weil wir in der EU gerade da mit anfangen, in unser gesamtes Berichtswesen Nachhaltigkeit zu integrieren. Und das ist wahnsinnig spannend eigentlich gerade zu sehen, was da passiert und auch mal sich mit den Hintergründen auseinanderzusetzen, wie jetzt genau die Regulatorik entstanden ist. Und wir dürfen alle oder wir müssen alle eben bedenken, dass es in sehr kurzer Zeit alles entstanden. Sicherlich mit vielen Imperfektionen, es ist da alles nicht perfekt und richtig. Die EU versucht gerade zurzeit eben in alle oder in das gesamte Berichtswesen eben Nachhaltigkeit zu integrieren. Und deswegen haben wir auf den verschiedensten Ebenen natürlich für die verschiedenen Akteure auch eben entsprechende Regulatoriken, die eben jetzt im Moment ganz stark eben dieses Berichtswesen gerade aufgreifen zur Nachhaltigkeit oder zum nicht finanziellen Teil sozusagen. Es ist ganz wichtig auch eben zu verstehen, dass wir hier am Anfang noch stehen. Und da möchte ich auch für Verständnis werben. Die EU hat sich, wie gesagt, ja viel Arbeit da vorgenommen und ich sag mal jetzt den Elefanten nicht in kleine Häppchen zerteilt, sondern wirklich versucht, einen großen Elefanten hier auf den Markt sozusagen zu bringen. Und es ist sehr interessant, sich eben dann auch mit den Hintergründen dahingehend zu beschäftigen. Denn wir versuchen zurzeit gerade, die nicht finanzielle Berichterstattung eigentlich auf denselben Stellenwert zu heben wie die finanzielle Berichterstattung. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Und deswegen gibt's hier natürlich auch, ja, für viele Unternehmen scheint es jetzt erstmal ein großer Brocken oder eben viel zu tun. Ich will auch gar nicht sagen, dass es wenig ist, aber es ist doch aus meiner Perspektive und auch aus den Erfahrungen, aus den Projekten, es ist handhabbar, wenn man sich eben gut und zielorientiert eben darauf vorbereitet. Und in der Regulatorik gibt es auch in Zukunft und auch in den nächsten Jahren, wir müssen einfach alle ein bisschen veränderungsbereiter sein und werden und auch ein bisschen stärker werden in die Zukunft blicken und in die Zukunft schauen. Aber ich bin mir sicher, dass wir das eigentlich alle gemeinsam gut hinbekommen werden. Und ich muss mich auch ganz ehrlich, Ingo, als kleiner Fan der Regulatorik outen, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass die Inhalte der Regulatorik uns als Wirtschaftssystem in der EU wirklich Meilensteine voranbringen werden, was das aktuelle System einfach eben nicht in der Lage ist. Und genau deswegen, ich verstehe eben, wie gesagt, dass es jetzt sehr, sehr viel scheint und auch eben auf so ein bisschen Hauruck-mäßig auf die Unternehmen zukommt. Und das sicherlich nicht angenehm ist, aber auf der anderen Seite bin ich einfach fest davon überzeugt, dass es die richtigen Schritte sind, um eben unser Wirtschaftssystem zu transformieren. Davon abgesehen, dass, wie gesagt, die Inhalte alle noch nicht perfekt sind und auch der Prozess der Berichterstattung noch nicht perfekt ist, aber da sind wir auch alle natürlich dann eingeladen, das gemeinsam eben damit zu gestalten. Und hier sehe ich schon die erste Chance, nämlich eigentlich für Unternehmen, wenn man sich frühzeitig mit der Regulatorik beschäftigt und nicht erst kurz vor knapp vor der ersten Berichterstattung, hat man nämlich genau die Möglichkeit, hier mitzugestalten und auch eben Feedback an die EFRAG, die Organisation, die ganze Regulatorik zurzeit eben erarbeitet, ja, an die Feedback zu geben und sich zu beteiligen.
Du sprichst die Sorge vor diesem Brocken an, der bei den Unternehmen irgendwie aufkommt. Ich frage mich so ein bisschen, wie berechtigt ist die Sorge von dem bürokratischen Mehraufwand?
Also es ist schon ein Stück und es ist einfach in vielerlei Hinsicht einfach ein neues Thema und eine neue Art zu denken sicherlich für Unternehmen. Und aus der Praxis kann ich dir sagen, je besser das Unternehmen vorher einfach schon Governance-Strukturen, Strategieprozesse, Risikomanagement oder generelle Berichterstattungsprozesse eigentlich im Griff hat, desto einfacher fällt es im Unternehmen dann auch, sich der Regulatorik der neuen jetzt sozusagen zu widmen. Also ich sag mal so, je besser man seine Hausaufgaben in der Vergangenheit gemacht hat, desto besser ist man eigentlich aufgestellt und desto eher kann man sich da auch ein bisschen entspannter zurücklehnen zurzeit, genau.
Vielleicht ein ganz kurzer Blick mal auf Reporting Standards. Die EU hat ja jetzt den European Sustainability Reporting Standard, kurz ESRS, aufgelegt. Das ist ja aber nicht der einzige Standard, nach dem ich reporten kann. Also es gibt ja zum Beispiel noch den GRI oder Greenhouse Gas Protocol, auch von der ISO gibt es Standards. Ist es irgendwie zu viel des Guten oder wie hängen die zueinander? Warum macht die EU jetzt sozusagen, salopp gesagt, ihr eigenes Ding nochmal, obwohl es schon vorher was gab?
Genau das eben hat die EU eben nicht gemacht. Also sie hat nicht im stillen Kämmerlein für sich vor sich hingewerkelt sozusagen und hat ihren eigenen Standard entwickelt, sondern zum Beispiel GRI saß auch eben in der Arbeitsgruppe mit drin oder beziehungsweise ist immer noch dran beteiligt an der Erarbeitung. Und hier sieht man auch einfach eine große Kompatibilität dieser Berichterstattungsstandards. Und das finde ich eigentlich eine gute Leistung von der EFRAG, sich die bestehenden Frameworks auch eben quasi anzuschauen, was ist an denen gut gelaufen. Und man sieht zum Beispiel auch eben den hohen Einfluss zum Beispiel vom TCFD-Framework auf die EFRAG. wo sozusagen der Gedanke der auch der Risikobetrachtung einfach eben viel stärker mit aufgenommen worden ist. Und ich finde es gut, dass eben die auch auf bekannte Standards, zum Beispiel auf das Greenhouse-Gas-Protokoll, da dann referenziert wird. Also es ist eben exakt nicht so, wir haben nochmal einen zusätzlichen neuen Standard, sondern wir haben eben jetzt einen Standard, der aus der EFRAG alle Informationen dann transparent macht oder bereitstellt, die wir wirklich brauchen, um Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen wirklich gut zu bewerten eigentlich. Und das, Ingo, war halt früher gar nicht möglich, weil auch im GRI, auch wenn GRI der größte oder weltweit immer noch meistgenutzte Standard ist, man hat trotzdem nicht gut oder mit einem sehr substanziell hohen Aufwand Unternehmen, selbst wenn sie in derselben Branche sind, selbst wenn sie dieselbe Unternehmensgröße haben, man hat es immer noch schwierig miteinander vergleichen können. Und das war einer der Punkte, wo jetzt eben die EFRAG gesagt hat, oder die EU einfach gesagt hat, das soll anders werden und es soll wirklich transparenter und vergleichbarer werden.
Du sagst selber, das ist ja ein System, was sich gerade auch entwickelt und was sich sicherlich auch noch in den nächsten Jahren auch permanent weiterentwickeln wird. Was sind so vielleicht aus deiner Sicht die größten Defizite, die wir jetzt da heute haben in dem System?
Ja, es gibt sicherlich einfach eben noch Defizite. Ich glaube, es ist sicherlich eine Herausforderung, jetzt gerade einfach die schiere Menge. Ich glaube auch einfach eben die Timeline ist eine starke Herausforderung und es ist sicherlich nicht gut gelaufen, auch zum Beispiel mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was ja dann auch eben dieses Jahr in Kraft getreten ist für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitende. Also da gab es einfach, glaube ich, jetzt gerade oder spüre ich oder bekomme ich die Rückmeldung einfach eben gerade sehr, sehr viel. Und es besteht natürlich auch einfach eine Unklarheit, was kommt jetzt noch so in der Zukunft eigentlich auf die Unternehmen zu. Und da gibt es gerade auch wegen den ganzen Timelines, die sich ja jetzt auch eben noch verschärfen oder auch verschieben wegen dem europäischen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da gibt es, glaube ich, einfach eben noch viel, viel Unklarheit und ich verstehe absolut, dass das, glaube ich, im Moment ein Schmerz ist, tatsächlich für Unternehmen das erstmal auszuhalten, dass es noch keine endgültige Klarheit gibt. Auch zum Beispiel die deutsche Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive lässt immer noch auf sich warten. Es gibt ja anscheinend den Konsultationsentwurf schon, der nur der Frankfurter Zeitung vorliegt. Aber wir warten alle sehnlichst sozusagen auch auf diese deutsche Umsetzung. Die Standards, die sektorspezifischen Standards, die Timeline ist gerade auch wieder zurückverschoben worden, bis wann die veröffentlicht werden. Also man merkt einfach schon, die Timeline ist einfach extrem knapp.
Du sprichst die schiere Masse an. Wie kann ich als Unternehmen diese Herausforderung hinsichtlich Datenerfassung, Datenanalyse, Berichterstattung, wie kann ich das bestmöglich bewältigen?
Die EU hat sich hier natürlich auch ein System mit Phase-Ins überlegt. Also es gibt auch einfach eben Datenpunkte, da wird nicht erwartet, dass man die sofort berichten kann. Zum Beispiel klassisch die Scope-3-Daten in der Treibhausgasbilanzerstellung. Da gibt es gewisse Phase-Ins. Es gibt aber auch eben andere Daten über die eigene Belegschaft, wo man einfach auch als Unternehmen sagen kann, gut, ich veröffentliche jetzt erstmal nichts. Ich veröffentliche eine Begründung jetzt erstmal im ersten Schritt, warum ich diese Daten noch nicht habe und kann sie dann sozusagen über die Zeit eben aufbauen. Und ich denke, das ist auch einfach eben eine gute Möglichkeit, diese Übergangszeit eben zu haben. Und Unternehmen, die jetzt schon nach GRI reporten oder berichtet haben, die sind eigentlich in der Regel relativ gut aufgestellt. Da muss es dann hier und da vielleicht einfach nach der Wesentlichkeitsanalyse nochmal ein bisschen glatt gezogen werden. Aber da ist es nicht so ein großer Aufwand. Natürlich für die Unternehmen, die jetzt wirklich zum ersten Mal berichten, die vielleicht gerade in diesen Schwellenbereich sozusagen gerade reinkommen, für die ist es natürlich sicherlich eine Herausforderung. Aber auch hier, wie gesagt, einfach eben Schritt für Schritt sich langhangeln. Und wie gesagt, wenn man keine Daten hat, bei gewissen Datenpunkten ist es, wie gesagt, eben möglich, Phase-Ins wahrzunehmen.
Gibt es eigentlich irgendwie Unterstützung oder Guidelines für das Wie der Datenerfassung? Also ich sehe mich mit der Reporting-Anforderung als Unternehmen konfrontiert und ich kann mir vorstellen, viele Organisationen fragen sich, wie komme ich denn überhaupt an diese Information? Nach welchem Schema kann ich die ermitteln? Dahingehend gibt es ja keine richtigen Vorgaben, oder?
Also es gibt Implementation Guidelines, die tatsächlich von der EFRAG vorgelegt worden sind. Da gibt es auf jeden Fall mal in erster Linie Hilfestellung. Das würde ich auch eben stark empfehlen. Das ist ein guter erster Schritt, um sich damit eben mal zu befassen. Sicherlich ist es schwieriger, Daten aus der Lieferkette zu bekommen, die auch eben wichtig sind und auch eben von der Regulatorik gefordert ist. Das ist, wie gesagt, eins der Punkte, die deutlich neu sind. Jetzt, wir gucken nicht mehr, quasi die Nachhaltigkeit hört nicht mehr am Werkstor auf, sondern wir gucken natürlich auch eben in die nachgelagerte und vorgelagerte Wertschöpfungskette und schauen auch hier nochmal eben besonders auf die Impacts, auf die Auswirkungen, die diese Tätigkeit oder diese Rohmaterialbeschaffung dann hat, aber natürlich auch eben Produktnutzungsphase. Und wir gucken auf die Risiken, aber natürlich auch eben auf die Chancen, die dann eben darin stecken. Und ich denke, das ist generell einfach guter unternehmerischer Duktus, da reinzugucken, ne? Generell einfach zu schauen, was habe ich hier eben für Auswirkungen hinsichtlich zum Beispiel Menschenrechte oder Arbeitsrechte, aber auch eben Umweltaspekte und welche Risiken, aber auch eben welche Chancen ergeben sich hier. Weil auch kein Unternehmer findet es jetzt besonders gut, wenn von heute auf morgen eine Lieferkette wegbricht, weil einfach gewisse Rohmaterialien einfach wegbrechen durch eben Flutkatastrophen zum Beispiel.
Wenn wir mal so ein bisschen den Spotlight auf so den klassischen deutschen Mittelstand legen, unterscheiden sich die Herausforderungen jetzt von großen Corporates oder ist es letzten Endes irgendwie alles das Gleiche? Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, jede Unternehmensgröße bringt halt einfach ihre eigene Schwierigkeit mit. In der großen Corporate haben wir Konzernstrukturen mit Hunderten von Töchtern zum Beispiel, die über verschiedene Holdings strukturiert sind. Hier muss erstmal klargestellt werden, wer berichtet überhaupt und wer muss überhaupt berichten, wer fällt unter die Regulatorik. Dann muss man das alles konsolidieren im Konzernabschluss. Das sind natürlich deutlich, deutlich mehr Daten, aber natürlich haben auch eben Corporates ja auch schon gewachsene Reporting-Strukturen und auch eben einen guten Reporting-Prozess, der über mehrere Landesgrenzen dann ja auch eben eigentlich tragfähig sein sollte. Im Mittelstand haben wir natürlich dann oft eben das Ressourcenproblem. Ich kann es auch absolut nachvollziehen. Man möchte jetzt nicht unbedingt einen Junior einstellen oder einen Nachhaltigkeitsmanager, der eigentlich nur mit Reporting beschäftigt ist, die Hälfte des Jahres. Das soll auch absolut nicht Sinn der Übung sein, sondern es geht ja auch nicht um den Bericht im Endeffekt, sondern wenn wir mal ehrlich sind, es geht darum, was wir zwischen den beiden Berichten tun und umsetzen. Und der Bericht ist dann ein schönes Endprodukt sozusagen, wo wir uns dann nochmal klar werden können und auch nochmal mit uns Bilanz ziehen können. Was haben wir eigentlich das ganze Jahr so gemacht? Im Mittelstand sind eben, wie gesagt, häufig eben Ressourcen, Zeitprobleme und natürlich auch, wir haben keine tragfähigen oder manchmal keine tragfähigen Reporting-Strukturen, keine tragfähigen Governance-Strukturen oder gerade Risikomanagement. Sowas findet man da eben häufiger auch mal nicht vor.
Wir haben jetzt ein paar von den Akronymen auch angeschnitten, CSRD, SDGs, ESRS. Für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die sich da noch für mehr Insights interessieren, den sei das Glossar auf eurer Website mal ans Herz gelegt. Da habt ihr eigentlich eine richtig schöne Aufstellung von den gängigen Begrifflichkeiten mit kurzer Erklärung. Hilft sich, glaube ich, in dem Begriffsdschungel ein bisschen zurechtzufinden. Und dann würde ich ganz gerne so ein bisschen in Richtung dieses nachhaltigen Transformationscharakters gehen im Gespräch. Ich durfte mal einen Workshop bei dir mitmachen und da hast du eingeleitet, so oder so ähnlich mit den Begriffen Nachhaltigkeit ist nicht nice to have, sondern license to operate. Was genau steckt dahinter?
Ja, das spielt darauf sozusagen einfach an, dass Nachhaltigkeit kein schönes Add-on mehr ist, sondern eigentlich eben die License to operate für uns in Zukunft wird. Wir sehen ganz viele Einkaufskriterien zum Beispiel werden eben an Nachhaltigkeitsleistungen eben geknüpft. Bankenkredite werden an die Nachhaltigkeitsleistung geknüpft und im Endeffekt, wenn wir nochmal auf die Ebene, die ja auch eben die Geschäftsführung und die Gesellschafter treffen, wenn wir das jetzt nicht berücksichtigen in unserem täglichen Tun und auch eben in der langfristigen Strategie, die ja gerade eben, wie du gesagt hast, im Mittelstand ist die in der Regel sehr, sehr langfristig ausgerichtet, weil wir viele familiengeführte Unternehmen haben, die einfach gerne für 2 oder sogar 3 Generationen denken. Und wenn wir jetzt eben nicht die Nachhaltigkeit in diesen strategischen Zukunftsplänen berücksichtigen, verlieren wir eben unser tragfähiges Geschäftsmodell, was jetzt in der Vergangenheit vielleicht eben gut funktioniert hat, mit mehreren oder kleineren Schwächen einfach. Das wird in Zukunft einfach nicht mehr so funktionieren, weil eben zum Beispiel durch bestimmte Material- oder Stoffverbote einfach eben wichtiges Rohmaterial zum Beispiel wegbricht oder weil eben gewisse Finanzierungsbedingungen einfach wirklich strikt an Nachhaltigkeitsleistungen eben gekoppelt sein werden. Und wir müssen uns langfristig einfach eben ja auch die Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens erhalten, aber auch eben die Daseinsberechtigung generell des Unternehmens, dass wir ein Geschäftsmodell haben, was ja dem Gemeinwohl dient.
Das heißt also, kurzum, Nachhaltigkeit muss Teil der Unternehmensidentität, des Unternehmenskernes sein.
Ja, genau. Also vielleicht nicht unbedingt der Identität, aber auf jeden Fall Teil im Unternehmenskern. Und speziell im Unternehmenskern meine ich damit immer, es muss in der Vision verankert sein, es muss im Kernauftrag des Unternehmens verankert sein, es muss in der Strategie verankert sein und es sollte ein Wertebezug zur Nachhaltigkeit da sein. Und in der Regel finden wir eigentlich immer im Wertebezug oder in der Bereich der Werte einen starken Bezug zur Nachhaltigkeit. In der Strategie weniger, aber dann oft auch eben wieder in der Vision. Und da gibt es halt eben noch die Gap aus unserer Perspektive, dass es eben noch nicht in der Strategie verankert ist.
Du hast jetzt auch gerade schon mal den Mittelstand, Familienunternehmen angesprochen. Wo liegen denn da jetzt mal abseits des ganzen Reporting-Themas, wo liegen denn da so die größten Herausforderungen? Du hast gesagt, wir haben auf der einen Seite schon ganz viel gegeben, nämlich eine sehr starke Wertebasierung zum Beispiel und auch so eine langfristig orientierte Form des Wirtschaftens. Was gibt's darüber hinaus an Herausforderungen?
Ich glaube, es ist oft die strategische oder ja strategische Fähigkeit, die oft eine Herausforderung ist. Es hat ja die letzten Jahre gut funktioniert. Und jetzt gibt's viele Geschäftsmodelle, gerade im Mittelstand, die einfach transformiert werden müssen, weil sie vielleicht in Zukunft obsolet sind, weil sie in Zukunft vielleicht unter dem Risikoaspekten nicht mehr tragfähig sind, weil vielleicht gewisse ja Geschäftsbereiche nicht mehr versicherbar sind zum Beispiel. Solche Themen finden im Mittelstand dann trotz der Langfristorientierung eben aus meiner Perspektive nicht genug. Sie finden nicht genug Raum einfach. Ich bin mir sicher, dass die strategischen Kompetenzen da sind, aber ich glaube, der Raum ist, glaube ich, einfach zu eng, um das mal so auszudrücken, weil ständig das Tagesgeschäft sozusagen zur Tür reinkommt und den Platz einnimmt. Aber eben diesen strategischen Raum, den muss man sich tatsächlich auch bewusst schaffen. Das merke ich in meiner täglichen Arbeit, du wahrscheinlich auch als Führungskraft. Die strategische Arbeit muss fest verankert werden und die muss einen festen Platz im Jahresgeschehen sozusagen haben. Wir arbeiten da eben mit vielen Unternehmen, die sich auch strategisch der Nachhaltigkeit eben widmen wollen. Und die sind dann auch überzeugt, dass sich der Input, den wir da liefern können, hinsichtlich Strategie und Strategieprozess, dass er ihnen auch hinsichtlich ihrer Gesamtunternehmensstrategie einfach wirklich zieldienlich ist und ihnen hilft. Und deswegen macht es auch nur Sinn, diese beiden konzeptionell zusammenzudenken. Es macht keinen Sinn, eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln. Deswegen haben wir diesen Begriff auch aus unserem Wortschatz gestrichen. Es macht nur Sinn, eine nachhaltige Unternehmensstrategie zu entwickeln, die im Optimalfall dann natürlich alle wichtigen strategischen Aspekte eigentlich betrifft. Aber ob man jetzt im strategischen Prozess zur Nachhaltigkeit arbeitet, macht kaum einen Unterschied, ob man es gesamtheitlich für sein Unternehmen eigentlich tut.
Das heißt also, ihr helft auch dann in der Arbeit mit euren Kunden im Grunde genommen genau dabei, diesen Raum aufzumachen und ihn dann ein Stück weit zu strukturieren, da eine Begleitung anzubieten und sicherzustellen, dass halt ja immer das Feld einmal aufgeht und dass am Ende des Tages auch eingesammelt wird, was man getan hat.
Ja, genau, exakt. Also es ist wirklich wichtig, dann zum Beispiel in Workshops sich wirklich speziell rauszuziehen aus dem Tagesgeschäft und wirklich zu sagen, so, jetzt machen wir die nächsten 2 Tage verteilt natürlich immer mal, man muss sich immer mal wieder zu strategischen Prozessen treffen. Das ist auch nicht in einem 2-Tages-Workshop dann auch getan. Man muss immer wieder zusammenkommen und genau, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch vielleicht mal eine Offsite-Location zu verwenden, wo man dann einfach wirklich auch als Geschäftsführende einfach den Abstand nehmen kann.
Wie viel schnödes Management ist es denn dann am Ende des Tages? Also vielleicht so ein bisschen mit der Motivation, das ein Stück weit zu entzaubern. Also weil immer denkst du, Nachhaltigkeit, große Geschichte, aber das klingt halt einfach wie ein anständiger Strategieprozess, nur dass halt irgendwie noch eine Handvoll Themen mit dazukommt.
Ja, genau. Also schön, dass du es ansprichst, weil genau das ist es eigentlich. Es ist prinzipiell aus unserer Perspektive eben ganz viel gutes Management, was da drin eben steckt, wo wir natürlich auch eben Kompetenzen anbieten können und auch eben da Hilfestellung leisten können. Es geht ganz viel um Priorisierung, weil wir können nicht alles anpacken. Im Hinblick auf die Nachhaltigkeit haben wir eine endlose Liste an Themen, die wir mit Unternehmen angehen können. Wir müssen knallhart priorisieren. Und deswegen macht es natürlich auch absolut Sinn, dass man Nachhaltigkeit dann, wenn man sich dem strategischen Prozess schon strukturiert eben genähert hat, dann auch natürlich die Umsetzung genauso auch eben zu strukturieren. Und das kann nur in einem strategischen Aktionsprogramm dann eigentlich erfolgen. Nachhaltigkeit ist kein Projektle, was wir mal einem Werkstudenten irgendwie geben, sondern Nachhaltigkeit muss verankert in der Unternehmensstrategie sein. Und wenn wir dann uns den Business Benefits, die es ja für jedes Unternehmen hat, wenn man die noch nicht gefunden hat, muss man diese suchen und muss man diese erarbeiten, weil es macht ja keinen Sinn, jetzt einfach nur in Schönheit zu sterben und jetzt alles nachhaltig zu machen und auf Nachhaltigkeit rumzudrehen, sondern es muss ja auch was und es darf ja auch was für das Geschäftsmodell liefern, es darf was für die Effizienz, für die Produktivität liefern und diesen Business Benefits müssen wir uns auch eben mit einer knallharten Managementbrille einfach eben widmen und wenn wir diese eben nicht gefunden haben und auch dann nicht nach klugen KPIs steuern können, oder nach klugen Metriken steuern können, dann macht das gesamte Programm auch einfach eben keinen Sinn. Also hier ist ganz, ganz viel langweiliges, schnödes Management, wie du gesagt hast, mit drin. Aber es sind einfach eben die Basics und die erleichtern einfach eben wahnsinnig die Arbeit, in dem ganzen Nachhaltigkeitsdschungel sich eben zurechtzufinden.
Wie gehe ich als Unternehmen, als Organisation so einen Schritt in die Transformation an, wenn ich bis dato keine Erfahrung damit gemacht habe?
Der Schritt, der fällt erstmal wahrscheinlich nicht leicht, weil man natürlich dann auch mit sich vielleicht konfrontieren muss mit Wissenslücken oder auch eben sich in dieser, ja, in dem Dickicht wirklich erstmal zurechtfinden muss. Ich weiß auch ganz genau, noch als es mir eben so ging, ich habe ja, wie du gesagt hast, ich habe nicht Nachhaltigkeit studiert, sondern ich habe Ingenieurwissenschaften studiert und musste mich da natürlich auch erstmal reinfinden und weiterentwickeln und auch weiterbilden. Und ich wäre froh gewesen, damals hätte es eine strukturierte Weiterbildung gegeben, aber gab es einfach eben noch nicht. Und deswegen habe ich mir die Themen sozusagen selbst angeeignet. Und das ist sehr, sehr schwer. Jetzt, heutzutage, gibt es super Weiterbildungsformate. Und ich kann auch einfach jedem nur empfehlen, dass man Weiterbildungsformate nutzt, weil sie einfach einem einen kleinen Jumpstart sozusagen geben und einfach einen schnellen Start ermöglichen. Und prinzipiell ist es wichtig, dass man von Anfang an eine klare Zielvorstellung oder zumindest eine halbklare Zielvorstellung hat, dass man irgendwo erkennt, so wie es jetzt heute ist, möchte ich es nicht weitermachen, ich möchte mich verändern und ich möchte die Chancen dahin suchen. Chancen für mein Geschäftsmodell, für mein Unternehmen, für die Organisation, für die Struktur, für die Produkte, für die Kunden. Auch eben den Kundennutzen dabei natürlich auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und dann sich auf die ersten Schritte sozusagen erstmal analysieren, wo stehe ich denn heute gerade? Mit einer klassischen Standortbestimmung kann man das eigentlich ganz gut machen.
Mal ganz kurz auf die Familienunternehmen zu sprechen oder die kleineren Organisationen eher. Was ich mich da immer so frage, du hast vorhin auch die Berichtspflicht über Zulieferungsketten und dergleichen angesprochen. Bin ich als kleine Organisation oder sind kleine Organisationen eher Getriebene oder eher Gestalter in diesem Prozess?
Es kommt ganz drauf an, wie das, glaube ich, von oben gesehen wird. Also ich glaube, das kommt wirklich drauf an, wie die Unternehmensführung das ganze Thema sieht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es beide Aspekte gibt im Unternehmen. Also es kommt einfach nur auf den Zeitpunkt an, wann man fragt, das Unternehmen, weil beide Aspekte existieren. Und ich glaube einfach nur, die Dominanz verschiebt sich von dem Aspekt dann in den verschiedenen Phasen einfach hin und her. Aber wir sehen auch viele kleinere Unternehmen, die sich als absolute Gestalter sehen und die wirklich sagen, ich möchte weg von meinen zum Beispiel fossilbasierten Produkten, ich möchte hin zu regenerativen Rohstoffen. Und das ist wichtig, dass wir ja die beiden Aspekte eben natürlich sehen. Und genau, es kann aber natürlich nicht sein, dass jetzt eben große Unternehmen einfach alle Nachhaltigkeitsreporting-Verpflichtungen auf kleinere Unternehmen abwälzen. Das geht sicherlich nicht. Und da muss man, glaube ich, in der Kundenbeziehung einfach schauen, was kann man gestalten, um das für beide Seiten einfach eben positiv zu gestalten.
Okay, das heißt also, wer sich früh und rechtzeitig damit auseinandersetzt, ist wie so oft im Leben ein Stück weit im Vorsprung und kann sozusagen das letzten Endes auch umkehren, weg von der Situation, wo man sich vielleicht dem Ganzen ausgeliefert sieht, hin zu ja, einer gestalterischen Rolle. Wir haben es auch in anderen Interviews mit Gästen hier in Podcast ja auch schon gesehen, dass auch kleine mittelständische Unternehmen den Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft wagen und damit experimentieren und für sich damit auch ganz klar eine Wettbewerbsfähigkeit sichern und es sozusagen jetzt gar nicht auch aus einem reinen Idealismus hinaus, der steckt sicherlich immer mit drin, aber die es einfach aus Chance nehmen, wettbewerbsfähig zu bleiben und ja, Abwanderung eben dann zu vermeiden und auch damit auch Arbeitsplätze hier im Land zu sichern.
Absolut. Und der Vorteil ist ja natürlich auch einfach bei kleineren Unternehmen, ich muss dann nur 150 Mitarbeitende zum Beispiel schulen zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe kleinere Assets, ich habe in der Regel kleinere Produktionsanlagen und kann gegebenenfalls einfach da natürlich mit einem gewissen Invest eben agieren. Nur die Bank, die wird heutzutage natürlich auch einfach sich freuen, dass sie was finanzieren kann hinsichtlich der grünen Transformation, weil auch die Banken eben da wichtige Player sind, für die die EU im Green Deal natürlich auch eben eine Transparenzpflicht einfordert hinsichtlich der Nachhaltigkeit ihres Portfolios. Und da können sich kleinere Mittelständler natürlich auch einfach eben drauf spezialisieren. Es gibt auch Fördermittel und Förderprogramme, speziell eben zur technologischen Transformation hin zu weniger Treibhausgasemissionen. Und das sind alles natürlich eben Möglichkeiten, die kleineren Unternehmen einfach nutzen können.
Du sprichst gerade die technologische Transformation an. Bei Twinsides geht es ja neben der nachhaltigen Transformation ja auch eben um die digitale Transformation. Welche Rolle spielen die digitale Transformation in diesem ganzen Prozess oder digitale Technologien auch?
Ja, in dem Prozess spielen sie eine Riesenrolle. Und die Wichtigkeit, glaube ich, ist heutzutage auch noch weitestgehend unterschätzt. Ich denke, dass es und hoffe und wünsche mir, dass in Zukunft mehr Unternehmen sich der Twin Transformation eben stellen, also die gleichzeitige Digitalisierung und Nachhaltigkeitstransformation. Weil wenn man beide Prozesse, die eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit haben und auch eben eine sehr hohe Weitsicht hinsichtlich des unternehmerischen Handelns haben oder beinhalten müssen, da kann man die Vorteile wahnsinnig gut nutzen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man zum Beispiel eben mit den ganzen Reporting-Daten, dass man direkt mit einem digitalen Mindset von vornherein eigentlich rangeht und sagt, oder hier kommen wir wieder zum Idealismus, es wäre toll, wenn wir 100% automatisieren könnten, wenn wir 100% der Datenpunkte digital zur Verfügung hätten, um uns einfach da den Aufwand so klein wie es geht zu halten. Natürlich muss man dann einige Level dann hier zurückschrauben wieder und es an die Realität pragmatisch anpassen. Aber wenn man sich dieses Ziel setzt, sind dann natürlich auch eben digitale Geschäftsmodelle möglich. Es sind generell eben digitale Transformationen besser möglich und eigentlich wirklich erst einen Nutzen aus diesen Daten zum Beispiel zu schaffen. Das funktioniert erst, wenn ich eine gute Infrastruktur erstmal habe und auch eben eine gute Architektur dahinter habe.
Du sprichst neue Geschäftsmodelle an. Hast du vielleicht irgendwie ein, zwei Beispiele von, wo ein komplett neues Geschäftsmodell auch entstanden ist, eben vielleicht auch gerade aus so Reporting oder im Zuge des Reporting gesammelten Daten heraus?
Also generell im Bereich Kreislaufwirtschaft gibt es unzählige neue Geschäftsmodelle, die jetzt gerade eben entstehen. Also auf jeden Fall Nachverfolgbarkeit von Materialien, von Rohstoffflüssen, von Produkten, Produktnutzungsphase. Ich als Unternehmen muss ja auch eben darüber reporten, wie zum Beispiel wird mein Produkt genutzt, wann ist das Licht an, wann läuft meine Maschine und so weiter. Und da gibt es wahnsinnig viele gute Geschäftsmodelle natürlich, die gerade am Entstehen sind, dass wir diese Daten A erfassen können, dass es eine Möglichkeit gibt, eben das zu monitoren, um natürlich A ein Reporting zu ermöglichen. Aber aus der Kreislaufgesichtsperspektive ist es natürlich toll, wenn wir immer wissen, wo stehen unsere Maschinen gerade oder wo sind unsere Materialien gerade, um sie dann entsprechend auch wieder zum Beispiel zurücknehmen zu können. Und aus meiner Perspektive sind da noch wahnsinnig viele Möglichkeiten, die einfach komplett unerschlossen sind. Aber wie gesagt, die Grundlage ist eben immer eine gute Datenstruktur und eine gute Datenverfügbarkeit.
Wieder in Bezug auf den Mittelstand, ist dort deiner Erfahrung nach die notwendige Digitalexpertise dafür vorhanden oder wie nimmst du das wahr?
Es ist ähnlich wie hinsichtlich der Nachhaltigkeit. Ich glaube, die Digitalexpertise ist sehr häufig zentral einfach in der IT-Abteilung vorhanden und ansonsten wenig im Unternehmen. Und die Nachhaltigkeitsexpertise ist, glaube ich, an wenigen Stellen wirklich im Unternehmen schon angekommen. Oder häufig liegt sie dann vielleicht auch, wenn es überhaupt eine Nachhaltigkeitsabteilung gibt. Wenn, dann liegt sie hier. Und ich bin mir sicher, da gibt es einfach eben noch viele Kompetenzlücken, die wir wirklich gezielt eben schließen müssen.
Das heißt also, das Bewusstsein, sagen wir mal, beide Themen gemeinsam zu denken, ist beurteilt schon ein Stück weit als ausbaufähig, wenngleich es extrem gute Beispiele gibt. Es gibt Ansätze wie Product as a Service zum Beispiel, um mehr Informationen auch über die eigenen Produkte zu bekommen. Gleichzeitig siehst du natürlich einen extremen Hebel durch die digitale Technologie. Da auf der einen Seite natürlich seine Themen effizienter zu gestalten, aber auf der anderen Seite das natürlich in einen positiven Impact umzudrehen und das eigene Geschäftsmodell auszubauen, weiterzuentwickeln.
Ja, exakt.
Zum Abschluss vielleicht nochmal, hast du drei Missverständnisse über das Thema Nachhaltigkeit zum Thema Nachhaltigkeit, mit denen du schon immer mal aufräumen wolltest?
Ja, Nachhaltigkeit ist eine Last, genau, weil das ist ein Missverständnis, wo ich einfach sage, das kann keine ausschließliche Last sein, weil es stecken einfach eben immer Chancen für das Unternehmen drin, auch einfach nur aus Effizienzgründen oder eben Kostengründen sich dem Thema mal zu widmen. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass man das erstmal als Ambitionslevel hat. Wir müssen nicht alle wie Einhorn oder wie VD eine purpose-orientierte Unternehmenskultur eben haben. Wir können uns Stück für Stück da auch eben voranarbeiten. Nicht jeder wird sozusagen mit Nachhaltigkeit geboren. Wir müssen uns alle jetzt eben einfach dahingehend entwickeln. Und ein zweites Missverständnis, glaube ich, womit ich auch ein bisschen aufräumen wollen würde, ist, dass sich alles um CO2 oder Treibhausgasemissionen dreht, weil es gibt einfach eben noch viel, viel mehr Themen, die wir betrachten müssen, wie zum Beispiel eben Biodiversität oder auch eben Kreislaufwirtschaft oder eben Umweltverschmutzung. Es gibt so viele weitere Themen und dann natürlich, jetzt habe ich nur die ökologische Nachhaltigkeit angesprochen, aber auch eben die soziale Nachhaltigkeit ist genauso wichtig. Und wir müssen eben versuchen, in diesem Netz ist es dann im Endeffekt eben versuchen, neu zu denken und vernetzter zu denken, genau.
Super, vielen Dank. Für alle Hörerinnen und Hörer, die gern noch mehr Einsicht in das Thema haben wollen, denen sei auch dein Buch empfohlen, was kürzlich erschienen ist im Springer Verlag, SDGs im Mittelstand. Sehr spannende Einsichten. Du hast jetzt auch gerade ein paar der SDGs genannt nebenbei. Auch nochmal so ein Akronym, was einem öfter mal über den Weg läuft und zeigt eigentlich ganz schön, dass es funktioniert am Ende des Tages, das unternehmerische Handeln auch an so ja vermeintlichen High-Level-Zielen einzuordnen. Und eine Mega-Lektion, die ich auch aus deinem Workshop mitgenommen habe, ist, die SDGs bestehen nicht nur aus den 17 ausgehenden Zielen, sondern die zerlegen sich auch noch eben in Unterziele und werden da doch relativ konkret. Und man kann auch ja sehen, an welchen Kriterien man dann die Zielerreichung letzten Endes messen kann.
Exakt, genau.
Patricia, vielen Dank, dass du da warst. Danke fürs Gespräch.
Dankeschön, Ingo, fürs Zuhören.
Das war es mit der heutigen Folge des TwinSides Podcast. Bei mir war Patricia Moog von 4L Impact Strategies. Du wirst in 2 Wochen wieder von uns hören. In der Zwischenzeit kannst du gerne die bestehenden Folgen hören oder unseren Newsletter auf LinkedIn abonnieren. Ciao!